Radio Magic City sind.
Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Rechtsanwältin Dorothea Hennen aus Aachen. Hallo Dorothea.
Ja, hallo Gerti, wie geht's?
Gut, ganz gut. Ja, trotz Isolation und allem, aber das ist ja auch genau das, was ich dich mal fragen wollte. Denn wir haben letztens bei der Redaktionssitzung, die natürlich auch wieder digital ablief, uns gefragt, man hört so wenig von Gerichten. Seid ihr auch im Lockdown?
Bis jetzt kann man sagen, ja. Also es war von Anfang an so, dass die Gerichte ziemlich schnell entschieden haben, keine Verhandlungen mehr durchzuführen, bis auf die ganz wichtigen Sachen, wie zum Beispiel Strafsachen mit U-Häftlingen. Da müssen ja bestimmte Fristen eingehalten werden, weil die U-Häftlinge ansonsten dann auch entlassen werden müssen aus der Haft vorübergehend. Das will man ja vermeiden. Also diese Sachen haben stattgefunden unter den Sicherheitsvorkehrungen. Wie genau, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal mit Abstand und so weiter. Jetzt geht es langsam wieder los. Also ich hatte gestern meinen ersten Termin beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf und die haben das relativ locker gesehen. Also man hat so weit auseinander gesessen. Da sind ja auch nicht so viele Leute dabei bei so einer verwaltungsgerichtlichen Sache. Masken gab es nicht und jetzt trudeln hier so langsam bei mir in der Kanzlei die nächsten Termine ein, also die jetzt alle aufgeschoben wurden. Die kommen jetzt alle so ab Mitte Mai geht das wieder los. Das scheint also jetzt zumindest hier in Aachen so zu sein. Ich habe den Eindruck, dass das von Gericht zu Gericht unterschiedlich gehandhabt wird. Also in Düsseldorf wusste man es noch nicht so genau, wie es weitergehen soll. Es wird so ein bisschen überall individuell gehandhabt.
Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass bei euch gar nicht bei den Verhandlungen alle Parteien mit dabei sind. Ich kenne es ja sehr viel aus dem Fernsehen. Und ja, als ich selber mal vor Gericht war, weil ich über eine rote Ampel gefahren war, mit dem Fahrrad, das war auch in kleiner Besetzung. Und bei euch aber bei richtigen Verhandlungen, denn so eine rote Ampel, Fahrrad ist jetzt ja nicht so umwerfend, bei euch sind das ja richtig wichtige Themen, da sind auch nicht Staatsanwältin, Richter, Richterin, Verteidiger, Schöffen alle im Raum, oder?
Doch, bei Strafsachen ist das grundsätzlich so. Also da sind auch alle die Personen, die du jetzt gerade aufgelistet hast, müssen dabei anwesend sein, und zwar auch persönlich. Deshalb ist das bei den Strafsachen etwas schwieriger. Und wie ich schon sagte, werden im Moment auch nur diese wichtigen Sachen wie so U-Haftsachen gemacht. Und da ist es bei Strafsachen auch nochmal eine Schwierigkeit. Die müssen ja grundsätzlich öffentlich sein. Das heißt, da muss Publikum zugelassen sein.
Also Strafsachen wäre jetzt sowas wie Gewalttaten. Ich
genau,
habe jemanden zusammengeschlagen.
Körperverletzung, ja. Vergewaltigung und Raub,
okay,
und so weiter. Solche Sachen.
Ja.
Da muss grundsätzlich auch Publikum zugelassen werden. Und natürlich jetzt in dieser Zeit sehr, sehr schwierig zu organisieren. Deshalb reduzieren die Strafsachen auf die wirklich ganz, ganz unerlässlichen Verhandlungen und alles andere wird rausgeschoben. Und da sind dann natürlich, wenn die denn stattfinden, auch alle da. Ne? Unter Umständen dann auch, je nachdem, wenn das eine große Strafkammer ist, sitzen da 5 Richter oben, ne? Und entsprechend viele Leute, Verteidiger, Angeklagter, Staatsanwalt, Nebenklage und Zeugen und so weiter, alle in einem Raum und ja irgendwie sicher untergebracht werden. Ne?
Man hatte jetzt ja auch gehört, da war doch, glaube ich, irgendwas beim Männerfußball. Ich weiß gar nicht, da war auch jemand vom DFB oder von der WM in Deutschland angeklagt und da hieß es schon, das wird jetzt nicht stattfinden und dann ist die Tat verjährt. Ja. Sowas ist natürlich ziemlich unbefriedigend.
Das war jetzt ganz spektakulär jetzt die Geschichte mit der Love Parade, ne? Das läuft ja jetzt im Moment oder lief der Prozess. Und da war tatsächlich dann der Vorschlag vom Gericht, die Sache einzustellen, weil wenn die Verhandlungen denn wieder stattfinden könnten, wären die Love Parade-Angeklagten dann raus aus dem Schneider, weil die Sachen dann verjährt sind. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Sache für die Opfer, die ja da auch vertreten sind als Nebenkläger, das quasi schlucken zu müssen, weil als Nebenkläger hat man da keinen Einfluss drauf. Ne? Wenn das Gericht sagt, wir schlagen das vor und die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft sind damit einverstanden und das werden die tun, dann läuft das so. Ne? Dann ist die Sache an der Stelle zu Ende wegen Verjährung.
Und das ist aber lange her, Love Parade.
Wird bestimmt auch noch andere
ja.
Sachen dann in die Verjährung gehen, ne? Also Love Parade, das sind, glaube ich, 10 Jahre jetzt, ne? Wenn ich das richtig rechne.
Ja, ja.
Und das ist dann eben, sind dann eben Straftaten, die nach 10 Jahren verjähren. Es gibt ja auch Straftaten, die nach 3 Jahren schon verjähren, ne? Die wären dann auch zu Ende, wenn die jetzt genau in die Zeit fallen.
Ja. Musst du da rangehen?
Nee.
Okay. Aber das Gericht, wo du meistens bist, ist nicht das Strafgericht, sondern das
Verwaltungsgericht in meinem Fall.
Genau, und das war das, wo du gesagt hast, da ist nicht das volle Programm von allen Leuten. Also nicht Kläger, Beklagte, Verteidiger und so, sondern dann ist es sozusagen nur die halbe Besetzung, oder?
Also das, wovon ich gesprochen habe beim Verwaltungsgericht, das sind jetzt speziell zum Beispiel so Asylverfahren, die fallen unter die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtes. Da ist es so, dass als Beklagte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in die Sache involviert ist und die erscheinen in der Regel nicht. Also das kommt eigentlich so gut wie nie vor, weil die haben auch einfach nicht das Personal zu jeder Asylverhandlung in ganz Deutschland jemanden hinzuschicken als Vertreter. Das würde die überfordern und die haben da auch nicht unbedingt ein Interesse daran, da persönlich anwesend zu sein, weil die Sache vorher ja schon mehr oder weniger schriftlich diskutiert worden ist.
Das heißt, da haben die dann ihre Rechtsabteilung, die irgendwas dazu gesagt hat und du gehst aber hin als Anwältin und hast dann die Gelegenheit, das zu versuchen, das Gericht noch zu überzeugen, dass du, dass deine Lesart der ganzen Geschichte die richtige ist.
Ja, genau. Also das ist alles vorher schon gelaufen. Ich habe meinen Antrag gestellt, ich habe die Klage begründet. Das Bundesamt hat eine Klageerwiderung geschickt, schriftlich alles ans Gericht. Das ist vorher alles schon gelaufen. Und ich gehe mit meinem Mandanten, also mit dem Kläger, zur mündlichen Verhandlung, damit der Kläger oder die Klägerin die Gelegenheit hat, das Asylbegehren, sagt man so, das Asylbegehren auch nochmal persönlich vorzutragen. Das ist den meisten Leuten ja sehr, sehr wichtig, dem Richter oder der Richterin persönlich nochmal zu erzählen, warum jetzt das Asyl beantragt worden ist und warum sie nicht mehr zurück können in ihr Heimatland. Die Beklagte, also das Bundesamt, hat ja nicht so ein Interesse daran, jetzt persönlich nochmal vorzutragen.
Ja, ja, klar. Das heißt, du hast die Fälle von Leuten, deren Asylantrag schon abgelehnt worden ist und die legen Widerspruch ein. Oder sind es welche, die das Asyl versuchen einzuklagen? Nee, das kann man doch beantragen ohne Klage.
Genau. Der Antrag für Asyl geht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein. Dann machen die da das sogenannte Interview, erzählen also dem Bundesamt, warum sie Asyl beantragen. Das Bundesamt entscheidet darüber, entweder positiv, dann ist die Sache an der Stelle zu Ende, dann haben sie ihr Asyl, oder negativ, dann kann man gegen diesen negativen Bescheid Klage erheben. Und der wird dann eben beim Verwaltungsgericht verhandelt.
Jetzt sind das ja Leute, die sich hier um Asyl bemühen, die hierher geflüchtet sind zum Beispiel. Okay, du bist Anwältin, du machst das ja, und ich weiß, dass eure Kanzlei, Telsemeier und Hennen, dass ein Großteil eurer Arbeit ist, dass ihr euch um Asylverfahren kümmert.
Ja.
Jetzt haben die Leute logischerweise, oder viele zumindest, die geflohen sind, haben jetzt nicht gerade ihr dickes Bankkonto mitgebracht. Macht ihr das dann für lau?
Also das kann ich schon mal ganz klar sagen, für lau machen wir auch schon mal was, aber in der Regel müssen wir beide, mein Kollege und ich, davon leben, deshalb können wir uns das leider nicht leisten. Aber es ist in der Regel so, dass wir immer sogenannte Prozesskostenhilfe beantragen beim Gericht. Das bedeutet, das Gericht muss, bevor die Klage entschieden wird, darüber entscheiden, ob dieser Fall quasi vom Staat gesponsert wird. Ja, also dass die Kosten, meine Kosten dann in der Regel vom Staat übernommen werden. Darüber entscheidet das Verwaltungsgericht vorab und entweder die Kläger bekommen die Prozesskostenhilfe, dann haben die nichts mehr mit den Kosten zu tun, dann bekomme ich mein Geld vom Staat, oder aber die Prozesskostenhilfe wird abgelehnt, dann müssen die Kläger die Kosten selber bezahlen und wir haben so eine generelle Regelung, dass Flüchtlinge hier ihre Kosten mit 30 Euro pro Monat abbezahlen.
Klingt jetzt nicht nach dem dicken Schotter, der da auf eure Konten fließt?
Nee, reich werden kann man damit nicht. Es kommt natürlich darauf an, was man für ein Honorar vereinbart. Also wenn ich Prozesskostenhilfe bekomme, bekomme ich so einen bestimmten Satz vom Staat. Das ist so wie beim Arzt, Kasse und Privat, ne? Ja. Ich rechne dann also auf Kasse ab. Wenn ich von den Mandanten das Geld bekomme, kann ich eine sogenannte Vergütungsvereinbarung mit denen treffen. Die kann auch höher liegen als das Staatshonorar. Und es gibt Anwälte, die liegen dann sehr viel höher. Ne? Also ich sage jetzt mal eine Hausnummer, also das kann also bis zu 10.000 Euro gehen, dieses Honorar. Das weiß ich also von Kollegen hier in Aachen, dass die auch so hoch gehen teilweise. Kommt auch darauf an, wie viele Familienmitglieder involviert sind.
Für Asylverfahren?
Für Asylverfahren. Und die Mandanten müssen das Geld dann irgendwie aufbringen.
Aber die müssen doch noch die Schulden bei den Schleppern bezahlen.
Das auch noch. Die haben die aber meistens vorher schon bezahlt. Also, dass wow. jemand irgendwie mit Schulden nach Deutschland kommt bei Schleppern, das passiert meistens nur bei afrikanischen Frauen, die dann hier in der Prostitution ausgebeutet werden, um die Schulden abzubezahlen. Ansonsten, also zum Beispiel Flüchtlinge aus Syrien, Iran, Irak, haben ihren Schlepper schon bezahlt, wenn sie kommen.
Ich würde sagen, an dieser Stelle spielen wir kurz Musik und danach bin ich gleich wieder hier mit Dorothea Hennen, Rechtsanwältin aus Aachen. Und du hast einen Musikwunsch?
Ja, ich würde mir gerne ein Lied wünschen, was wir im Moment in meinem Chor singen. Das Lied heißt Run to You von den Pentatonix.
Wir sind wieder da, hier bei Radio Magic City 6, Dorothea Hennen am Telefon in Aachen, Rechtsanwältin und nicht völlig lahmgelegt durch die Corona-Zeit. Ja, wenn ihr unsere Sendung schon richtig lange hört, dann habt ihr die Stimme bestimmt erkannt, denn wir hatten ja früher mal öfters Gerti im Paragraphendschungel, wo du uns geholfen hattest, so einige Abläufe vor Gericht besser zu verstehen. Ist aber schon eine Weile her.
Ja, ist schon eine Weile her, das stimmt.
Müssten wir eigentlich mal wieder aufleben lassen. Aber hier, das finde ich jetzt ja auch spannend, Verwaltungsgerichte, wie viel machen die aus von allen Prozessen?
Meinst du jetzt bei uns oder generell?
Generell so in, also ich habe mal gehört, die meisten Streitigkeiten sind Nachbarschaftsstreitigkeiten, aber da weiß ich nicht, ob das stimmt.
Also die meisten Streitigkeiten im Zivilrecht sind wohl Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Ah, das, tatsächlich.
Das ist, glaube ich, immer noch so. So insgesamt könnte ich das nur schätzen, wie groß der Anteil an Verwaltungsgerichtsbarkeit ist. Schon recht groß, weil zum Verwaltungsrecht gehören ja nicht nur die Asylsachen, sondern auch Streitigkeiten mit Behörden und so weiter. Ne? Also Bescheid, was weiß ich, irgendwelche Anliegerkosten zu bezahlen oder sowas. Ne? Also das sind auch alles Verwaltungsgerichtsbarkeit. Deshalb denke ich mal, ist der Anteil der Verwaltungsgerichtsbarkeit groß. An insgesamt gerichtlichen Streitigkeiten.
Ist auch Finanzamt, Jobcenter, solche Sachen, sind das auch alles Verwaltungsgerichte?
Das ist unterschiedlich.
Also
es kommt drauf an. Es gibt auch Jobcenter-Leistungen und da Streitigkeiten in dem Bereich, die unter die Sozialgerichtsbarkeit fallen.
Ach, das gibt's dann auch noch.
Man differenzieren, je nachdem, was es ist.
Ja, und du hattest eben ja schon gesagt, dass du zum Gericht nach Düsseldorf fährst.
Ja.
Okay, jetzt ist Aachen nicht so groß wie Berlin, aber... Aber ihr habt doch auch ein Gericht bei euch, oder
wir
nicht?
Wir haben ein Verwaltungsgericht hier in Aachen. Wir haben also sämtliche Gerichtsbarkeiten hier in Aachen, auch ein Landgericht. Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtes, also die örtliche Zuständigkeit, in welcher Stadt das stattfindet, liegt daran, wo die Kläger wohnen. Also wenn der Kläger im Bereich Düsseldorf wohnt, dann ist auch das Verwaltungsgericht Düsseldorf zuständig. Und da wir halt auch Kläger haben, die so ein bisschen weiter weg wohnen, also wir haben auch Kläger oben im Norden, in Mecklenburg oder je nachdem, und dann sind dann eben auch die entsprechenden Gerichte zuständig.
Das heißt, ihr seid richtig gut, denn sonst würde man ja aus Mecklenburg sagen, oh, ich nehme jemand aus Schwerin.
Also erstens sind wir gut sowieso, klar, und zweitens funktioniert es bei den Flüchtlingen wirklich oft so über Mundpropaganda. Sie kommen hierher und kennen niemanden und wenn die dann irgendeinen Landsmann treffen, der dann sagt, ja, ich war aber bei der Kanzlei Telsemeier und Hennen und die haben das ganz gut gemacht mit meinem Asyl, dann rufen die bei uns an, auch wenn die in Mecklenburg wohnen. Egal. Ne? Also die haben dann halt diesen Kontakt empfohlen bekommen und landen dann bei uns.
Jetzt hast du ja schon gesagt, die Kläger oder Klägerin können dann ihren Fall nochmal vorbringen. Du sagst dann wahrscheinlich noch irgendwas Juristisches dazu und dann fällt das Gericht ein Urteil und das geht entweder für euch oder gegen euch aus. Wenn es gegen euch ausfällt, werden die Leute aber nicht sofort abgeschoben.
Nein, wenn das Urteil negativ ist, hat man in der Regel noch eine Instanz drüber und das ist der sogenannte Berufungszulassungsantrag. Also dann kann man an das Oberverwaltungsgericht einen Antrag stellen, dass geprüft wird, ob dieses Verfahren zur Berufung zugelassen wird. Das wäre der nächste Schritt. Das ist aber meistens nur eine Sache, die wir machen, um Zeit zu gewinnen für die Mandanten, weil die Berufungszulassungsanträge zu 98% ungefähr abgelehnt werden.
Wie du sagst, Zeit gewinnen und wenn die dann auch verlieren, eben 98%, dann ist die Chance ja sehr groß, dass sie verlieren. Dann fallen noch mehr Gerichtskosten an und sie werden dann abgeschoben oder dürfen sie dann trotzdem bleiben oder tauchen die dann alle unter?
Das kommt darauf an. Meistens dauern die Asylverfahren sehr lange. Also von der Antragstellung bis zum Beispiel zum erstinstanzlichen Urteil können durchaus 3 Jahre vergehen.
Okay.
In diesen 3 Jahren haben die Leute natürlich die Chance, hier sich in Deutschland was aufzubauen, Deutschkurs zu machen. Also wenn es junge Leute sind, vielleicht eine Ausbildung zu machen oder zu arbeiten. Und mittlerweile gibt es neue Aufenthaltstitel, die eingeführt worden sind. Also es gibt sehr viele, aber zum Beispiel die sogenannte Beschäftigungsduldung ist relativ neu. Da geht es darum, dass Leute, die im Asylverfahren abgelehnt worden sind und bestimmte Anforderungen erfüllen, dass die dann über die Beschäftigungsduldung hier bleiben können. Und wenn man diese Beschäftigungsduldung dann länger hat und seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann kann man darüber auch zu einem unbefristeten Aufenthalt kommen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex, um das genau zu erklären, aber so ungefähr läuft das. Und das ist der Punkt, wo wir dann einhaken und den Leuten halt schon zu Anfang des Asylverfahrens immer sagen, Leute, bemüht euch um Deutschkurs, bemüht euch um Arbeit oder Ausbildung oder zum Beispiel, was auch geht, Kinder, die hier mindestens 4 Jahre zur Schule gegangen sind, können einen Aufenthalt bekommen, dann bekommen die Eltern darüber auch einen Aufenthalt. Also es gibt vielerlei Möglichkeiten, was man in dieser Zeit des Asylverfahrens, wo es läuft, machen kann, um den Aufenthalt neben dem Asyl zu verfestigen.
Heiraten?
Heiraten ist auch eine Möglichkeit, kommt aber gar nicht so häufig vor, wie man sich das vielleicht vorstellt. Die meisten Leute schaffen es über Arbeit.
Ich hätte jetzt gedacht, das wäre dann Schwarzarbeit, weil die ja keine Arbeitserlaubnis kriegen, wenn sie nicht...
Die kriegen eine Arbeitserlaubnis. Das ist auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, kommt ein bisschen falsch an. Also Flüchtlinge, die hier einen Asylantrag stellen, dürfen nach spätestens 3 Monaten arbeiten. Sie müssen dann einen Antrag stellen ans Ausländeramt, müssen ein konkretes Jobangebot vorlegen. Es gibt auch keine Vorrangigkeitsprüfung mehr in der Regel. Also früher war das ja so, dass immer geprüft wurde, ob ein Deutscher auch diesen Job machen kann. Und dann kriegt der Ausländer den nicht. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Also eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, ist nicht schwer. Schwierig ist natürlich, eine Arbeit zu bekommen, ein Arbeitsangebot. Weil
zum
Zeitpunkt, wo die Leute noch nicht wirklich gut Deutsch sprechen, ist es natürlich auch schwierig, einen anständigen Job zu bekommen.
Und jetzt natürlich umso schwieriger. Jetzt hört man ja, dass ganz viele Leute logischerweise zu Hause sind.
Ja.
Wenn sie Glück haben im Homeoffice, ganz viel in Kurzarbeit. Das wirkt ja nicht gerade wie eine Zeit, wo viel eingestellt wird. So lange ist das ja alles noch nicht. Merkst du schon eine Veränderung, was deine Mandanten und Mandantinnen betrifft? Oder kann man das noch gar nicht sagen?
Doch, das ist schon sehr deutlich. Diese Strategie, die wir normalerweise fahren, dass wir die Leute versuchen, in Arbeit zu bringen, ist natürlich jetzt, da läuft nichts. Also ist ganz schwierig. Andererseits ist es aber auch so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wegen der Corona-Krise jetzt von Abschiebungen absieht, vorläufig. Wir kriegen jetzt in allen Fällen, wo die Sache noch offen ist, kriegen wir vom Bundesamt jetzt Schreiben, also wegen Corona ist das jetzt erstmal aufgeschoben. Das heißt, die müssen sich jetzt in der Zeit, wo nichts passiert, wo sie keinen Job finden können und auch vielleicht ihren Job verloren haben schon, den sie hatten, nicht sorgen, dass sie dann abgeschoben werden, weil das Bundesamt so eine Art Stillhalteabkommen jetzt gemacht hat.
Und die kriegen in der Zeit Sozialhilfe oder wie ist das?
Die kriegen je nachdem entweder Sozialhilfe oder Jobcenterleistung,
ja,
je nachdem in welchem Stadium die sind. Aber es ist natürlich schwierig jetzt, ne? Auch wenn es darum geht, junge Leute, die jetzt ihren Schulabschluss gemacht haben, die jetzt eine Ausbildung anfangen könnten und wir für die eine Ausbildungsduldung bekommen könnten, ist jetzt auch schwierig. Ne? Also es gibt wenig Ausbildungsbetriebe, die jetzt sagen, ja klar, wir fangen normalerweise fangen wir immer im August an. Ob wir das im August schaffen, damit anzufangen oder nicht, ob die Berufsschulen dann anfangen können, ist ja alles noch unklar.
Ja, Wie hat sich das bei euch ergeben? Ist das im Zuge der vielen Flüchtlinge gekommen, dass ihr gesagt habt, ihr macht jetzt einen Schwerpunkt eurer Arbeit mit Asylverfahren, oder war das immer schon? Nee, nicht?
Bei meinem Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, war das immer schon so. Der hat sich von Anfang an, also direkt nach dem Studium, auf Asylrecht spezialisiert, hat auch immer schon mit Amnesty International zusammengearbeitet. Und als wir dann zusammen die Kanzlei aufgemacht haben, habe ich ja immer auch mehr die strafrechtliche Seite vertreten, also Nebenklage, Opfer von Straftaten vertreten. Da das aber kein Gebiet ist, was wirklich so viele Aufträge geriert, bin ich dann auch zu den Asylverfahren übergegangen, zumal ich das auch in meiner Referendarzeit als Schwerpunkt hatte. So ist das dann gekommen, dass ich eben auch mehr in diese Sparte reingerutscht bin. Aber ich mache nicht ausschließlich Asylverfahren. Mein Kollege macht ausschließlich Asylverfahren, aber ich habe eben auch noch die familienrechtlichen Sachen und eben diese Nebenklagesachen noch dazu.
Also das heißt, ich könnte, wenn ich Opfer von einer Gewalttat bin oder wenn ich mich scheiden lassen will, könnte ich zu dir kommen?
Ja, ja. Genau. Das würde ich dann machen. Also mein Kollege macht grundsätzlich solche Sachen nicht.
Wenn ich mir angucke in Fernsehfilmen und da kommt ein Anwalt und eine Anwältin vor, die haben immer total viel Schotter. Also die haben immer Häuser, wo man denkt, wie kann man das bezahlen? Und die Anwälte und Anwältinnen, die ich im normalen Leben kenne, die sind immer ganz anders. Es gibt wahrscheinlich auch diese, was weiß ich, die dann die Uli Hoeneßes oder die Aufsichtsrats von sonst wem vertreten. Aber das ist ja wahrscheinlich nur so eine kleine Spitze, oder?
Ja, also erstmal muss man ja bedenken, dass es viel zu viele Anwälte in Deutschland gibt. Also es ist ja jetzt kein Mangelberuf.
Ah, okay.
Es gibt wahnsinnig viele Anwälte. Der Beruf ist sehr, sehr überlaufen. Was man so als junger Anwalt oder Anwältin, wenn man dann sich selbstständig machen will, das dauert, also wie bei mir auch, es dauert mindestens 5, 6 Jahre, bis man überhaupt irgendwie so einigermaßen so im Plusbereich ist mit dem, was man so macht. Ne? So Verkehrsunfälle, mal eine Scheidung hier und da, das ist dann schon richtig viel Geld. Umgangsverfahren oder irgendwie eine kleine Ordnungswidrigkeit oder irgendwie sowas, das bringt alles nicht so viel Geld. Ich meine, wenn man richtig viel Geld verdienen will, dann muss man zum Beispiel oder möglicherweise ist es dann sinnvoll, in so eine große Kanzlei zu gehen, wo so wahnsinnig viele Anwälte arbeiten und sich davon langsam von unten nach oben zu den lukrativen Mandaten hocharbeitet.
Also, und dann Coca-Cola verklagen, weil das Zeug süß ist und ich Diabetikerin geworden bin.
Genau, genau. Oder man wird irgendwie, man spezialisiert sich auf Insolvenzrecht und macht dann irgendwie, was weiß ich, so eine Rieseninsolvenz von irgendeinem Riesenkonzern oder sowas. Und dann hat man im Prinzip schon ausgesorgt fürs Leben. Danach kann man sich schon so, dann schon zur Ruhe setzen.
Aber es ist natürlich auch schön, ich meine, es gibt ja auch diese Heinis, die das Internet durchgrasen, ob die Impressen von kleinen Webseiten in Ordnung sind und schicken dann da immer diese Abmahnungen.
Ja.
Eben sowas, das, also deine Sache, da kannst du ja eigentlich, bis auf, dass es natürlich auch frustrierend ist, wenn du euren Prozess nicht gewinnst, aber du machst ja was Sinnvolles. Das heißt, du kannst ja eigentlich jeden Tag sagen, das, was ich hier mache, ist sinnvoll.
Ja, vor allen Dingen, also ich versuche ja immer, meine beiden Töchter dazu zu kriegen, Jura zu studieren, was mir leider nicht gelingt. Aber ich finde meinen Beruf immer noch wahnsinnig spannend. Ich habe jeden Tag immer noch so Erlebnisse, wo ich denke, aha, das hast du jetzt aber noch nie gehört. Das ist aber jetzt mal was ganz Neues. Da musst du jetzt aber mal gucken, wie du dich da reinfuchst. Ich finde das toll. Also mir macht das riesen Spaß.
Ich hatte es eben schon angesprochen, das Fernsehen. Hast du das Gefühl, dass das deinem Beruf, deiner Berufsgruppe gerecht wird? Oder musst du immer dagegen ankämpfen, jetzt so meinetwegen auf den Partys oder sonst wie, vielleicht auch mal bei einem Mandanten oder Mandantin, dass das gar nicht so ist, wie man es aus dem Fernsehen kennt?
Das kommt häufiger vor, ja. Also jetzt nicht unbedingt bei den Asylverfahren, aber bei Strafsachen kommt es häufig vor, dass meine Mandanten oder Mandantinnen dann sagen, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt und das geht doch nicht und das kann man doch nicht und so weiter und so weiter. Es geht dann insbesondere immer um Strafmaß. Also ich glaube, dass durch diese Fernsehgeschichten die Vorstellung davon, was als Strafmaß angemessen ist bei einer Straftat, völlig neben dem liegen, was in der Realität so passiert. Also klar, das hat natürlich auch eine subjektive Komponente. Also wenn man Opfer einer Gewalttat wird, hat man natürlich das Bedürfnis, dass der Täter adäquat bestraft wird. Und wenn dann bei einer, weiß ich nicht, bei einer heftigen Verletzung irgendwie nur eine Gefängnisstrafe von 2 Jahren auf Bewährung oder so rauskommt, ist das für das Opfer mit Sicherheit nicht angemessen. Ja. Da ist es oft so, dass da eine große Lücke klafft zwischen dem, was die Gerichte so auswerfen und dem, was die Geschädigten sich so vorstellen.
Und im Fernsehen wird dem eher entsprochen, was die Geschädigten sich wünschen, oder?
Also sagen wir mal so, ich gucke jetzt nicht häufig solche Serien oder solche Filme, aber da sind schon große Diskrepanzen. Also bei manchen Filmen habe ich das Gefühl, ja, da hat sich einer wirklich Mühe gegeben und sich mal in so eine Verhandlung reingesetzt und mal geguckt, wie sowas abläuft. Und bei den meisten ist es aber, liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, dann so ein bisschen spektakulär angelegt, damit der Zuschauer dann eben auch mal was zu gucken hat, ne? Und diese berühmte Geschichte, dass der Anwalt bei seinem Plädoyer mit wehender Robe immer durch den Gerichtssaal läuft oder
ja.
So, das ist natürlich, das ist absoluter Quatsch. Also
oh nein.
Es ist nicht erlaubt und zweitens wird es auch nie jemand machen.
Du es ist nicht erlaubt?
Platz, du stehst an deinem Platz und hast da dein Plädoyer zu halten. Es ist nicht erlaubt, da während deines Plädoyers durch den Saal zu rennen.
Es ist natürlich noch verrückter, weil wir ja auch viele britische oder US-amerikanische Sachen sehen. Ja, die haben immer die Geschworenen.
Ja.
Und das gibt es ja auch Leute, die dann hier auch automatisch davon ausgehen, es gibt Geschworene, weil die das aus dem Fernsehen kennen oder aus dem Kino. Das
ist schon verrückt. Ja, es gibt natürlich auch Gerichtsbesetzungen, wo Schöffen dabei sind, also zivile Richter.
Ja.
Die haben aber absolut nicht die Funktion, die Geschworene im englischen und amerikanischen Rechtssystem haben.
Ja,
die haben eine Stimmberechtigung, aber das läuft hier ganz anders als bei den Geschworenen. In den Geschworenenverhandlungen ist es ja tatsächlich so, dass die Geschworenen entscheiden.
Eben.
Ja.
Jetzt wollte ich noch erwähnen, denn es ist Corona-Zeit, du bist ja in Aachen, aber so am Stadtrand von Aachen, kann man sagen. Ist das schon Stadtrand, oder?
Ja, das ist Stadtrand.
Okay, und jetzt müssten eigentlich überall die Alarmglocken läuten, denn es ist gar nicht so weit nach Heinsberg.
Das ist richtig.
Und Heinsberg ist ja so ein bisschen, es hieß ja immer das deutsche Wuhan. Da war doch so eine Karnevalssitzung, wo dann alle angesteckt wurden. Hast du das Gefühl, dass euer Leben in der Corona-Zeit durch diese Heinsberg-Nähe völlig anders ist? Also musstet ihr immer zu Hause bleiben? Gab es bei euch schon ganz früh Masken? Oder hörst du eigentlich Heinsberg auch nur aus den Nachrichten, genauso wie ich es hier in Berlin tun würde?
Nee, das Letztere ist der Fall. Also es ist ja auch so, dass wirklich so in der Akutphase der Corona-Krise die Kommunen auch wirklich jeder für sich quasi entschieden hat. Und der Landrat in Heinsberg war wohl sehr schnell auf dem richtigen Weg da und hat also für den Kreis Heinsberg, zu dem wir ja nicht gehören, wir gehören ja zum Kreis Aachen, nur für den Kreis Heinsberg so bestimmte Verhaltensmaßregeln festgesetzt, die auch direkt, und da waren die, glaube ich, auch die ersten in Deutschland, so eingehalten wurden. Und die sind jetzt in der glücklichen Lage, dass sie umgekehrt jetzt wieder Vorreiter sind, nämlich bei denen ist jetzt schon fast wieder alles in Ordnung, mehr oder weniger. Und da haben wir also in Aachen natürlich insofern mitgekriegt, als man hat halt Kontakte nach Heinsberg. Ne? Also ich stamme zum Beispiel ursprünglich aus Heinsberg.
Ach.
Und war auch in der Zeit einmal in Heinsberg beim Amtsgericht. Und die hatten da diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die wir dann ein paar Wochen später erst hier in Aachen hatten, hatten die da schon und hatten auch kein Problem damit, diese Verhandlungen durchzuführen unter diesen Umständen. Also die waren da ziemlich fit und ziemlich schnell und ziemlich gut. Also insofern hatte ich da auch kein Problem mit.
Aber das ist ja eigentlich nicht schlecht. Dann siehst du immer, so wird es hier dann auch sein. Die sind immer schon so ein bisschen eher damit und das hat funktioniert.
Ja.
Das ist ja ganz toll.
So, ne? Also das ist auch das, was ich hier in der Presse dann mitkriege, dass das bei denen alles super funktioniert hat. Obwohl die jetzt schon quasi am längsten unter diesen Maßregeln leiden, in Anführungsstrichen, oder tatsächlich auch leiden.
Ja, es gibt bei euch noch was Besonderes, womit die Bevölkerung ein bisschen zum Durchhalten gebracht wird. Erzähl doch mal.
Ja, das ist ganz nett und lustig. Das ist in ganz Aachen und es gibt hier einen Kriminaloberkommissar, ich weiß nicht mehr, wie der heißt mit Nachnamen. Der ist bekannt dafür, dass der gerne und gut singt, der tritt auch auf und der hat initiiert, zusammen mit ein paar anderen Kollegen und Kollegen von der Feuerwehr und Kolleginnen, ein Lied aufgenommen, und zwar von Udo Jürgens, lustigerweise, Immer wieder geht die Sonne auf. Dieses Lied haben die dann bei YouTube eingespielt, da kann man das nachgucken. Und, aber was auch noch viel schöner ist, die fahren also jeden Abend mit so einem alten roten Feuerwehrauto hier durch die Stadt, so immer so die Bezirke ab, mit Blaulicht und Lautsprecher durch die Straßen und spielen dieses Lied ab. Und die Leute kommen dann aus ihren Häusern raus und winken und grüßen und lachen. Und das ist irgendwie ganz nett.
Das ist ja wirklich nett.
Ja, süß.
Und das heißt, wenn man so ein bisschen den Blues hat und dann kommt das wieder und dann auch noch mit diesem Text, der ja, platter geht's ja nicht, aber ja, der hat ja diese Botschaft. Oh, das ist ja wirklich was Aufbauendes.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Dorothea Hennen, Rechtsanwältin aus Aachen. Dorothea, ich hoffe, wir werden uns bald widersprechen, denn du hast ja gemerkt, dass ich so einige Lücken habe in meinem Wissen. Vielleicht können wir das mal wieder machen, dass du uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringst.
Ja, auf jeden Fall. Würde ich gerne machen.
Super. Dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib gesund und immer wieder geht die Sonne auf.
Ja, das wünsche ich dir auch, Gerti. Bis dann.
Bis dann. Ich kann nachtragen, wir haben das natürlich recherchiert. Oliver Schmidt, der singende Kommissar, und die Polizei und Feuerwehr und Rettungsdienste aus Aachen mit Immer wieder geht die Sonne auf.
Radio Magic City 6.